Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Klartext HR. Heute freue ich mich sehr, zusammen mit Nicole Truchsess hier zum Thema emotionale Intelligenz lernen zu sprechen. Hallo, liebe Nicole, schön, dass du mit dabei bist. Magst du dich selbst vorstellen, bitte?
Hallo, lieber Stefan, ich freue mich auch sehr. Ja, mein Name ist Nicole Truchsess. Ich arbeite jetzt seit 30 Jahren im HR- und Sales-Bereich. Und wir haben eine feine kleine Familienunternehmen, eine Sales- und HR-Beratung. Und wir helfen Unternehmen, ja, die Wunschkandidaten nicht nur für sich zu begeistern und zu binden, sondern auch Wunschkunden zu finden und zu begeistern. Also die beiden Bereiche sind seit 30 Jahren unser absoluter Fokus.
Und das ist eine total spannende Kombination. Ja, das fällt mir jetzt erst auf. Das habe ich natürlich in deinem Profil wahrscheinlich schon 100-mal gelesen, auch die Inhalte wahrgenommen. Aber wenn du das so kurz pitcht, Sales und HR, viele sagen ja auch, und dass HR ganz viel lernen kann aus Sales raus. Und im Prinzip, du weißt vermutlich genau, an welcher Stelle man bis wohin gehen darf und wo es dann aber auch zu viel wäre, oder?
Ja, sicher. Es ist, also ich gehörte dazu, schon vor 20 Jahren habe ich damals als Personalleiterin gesagt, weil ich auch gleichzeitig vor meiner Selbstständigkeit eben auch Sales, also sowohl Personal- als auch Vertriebsleiterin war in zwei verschiedenen Unternehmen. Und ich habe damals schon gesagt, HR kann viel von Sales lernen. Und damit meinte ich die Vertriebsorientierung in der Kommunikation, aber auch das Thema Abschlusssicherheit, gerade Hashtag Verbindlichkeit, Commitment, was ja man jetzt aktuell auch ganz stark spürt. Aber natürlich ist das auch ein starkes People-Business. Es geht ja darum, die richtigen Menschen zu finden, für sich zu begeistern und zu binden. Und das ist im Sales derselbe Vorgang, wenn du Interesse an jemanden hast wie im HR. Nur ist es halt der Unterschied oft zwischen B2B und B2C. Das heißt, die gesetzlichen Themen sind da natürlich auch differenzierter. Jedoch haben die unheimlich viele Schnittmengen. Und das merke ich auch an den Themen, wenn ich dann eben in der Beratung oder im Coaching oder auch in den Prozessen mir die anschaue bei den Unternehmen und da den Kollegen und Kolleginnen helfe.
Stark. Das Thema Menschen gewinnen Menschen ist ja auch eines meiner Haupt-Keynotes. Insofern sind wir da heute voll im Thema drin.
Ja, schön.
Wir wollen ja über emotionale Intelligenz sprechen. Und ich glaube, es tut gut, wenn wir das erstmal nochmal ganz kurz definieren. Was verstehst du jetzt insbesondere oder was wollen wir jetzt in dem Rahmen dieses Podcasts unter emotionaler Intelligenz verstehen?
Ja, also die meisten verbinden ja, wenn sie emotionale Intelligenz hören, mit dem Thema Empathie oder generell, dass man sagt, seine eigenen Gefühle, Emotionen vor allem wahrnehmen, auch die der anderen. Das ist jedoch nur ein Teilbereich. Also unter emotionaler Intelligenz oder EQ, so wie ich es auch verstehe oder wie wir das auch umsetzen bei uns, gehört ja noch mehr dazu. Da zum Beispiel auch die Ausdauer oder die Kraft zu haben, wirklich Probleme durchzustehen, wenn ich so sagen möchte, auch mit anderen in Interaktion zu gehen. Also auch die soziale Kompetenz darüber hinaus und nicht nur die Gefühle oder die Emotionen anderer wahrzunehmen, sondern vor allem auch sie zu verstehen, sie nachvollziehen zu können und dann auch noch Verständnis dafür zu haben. Und sich seiner selbst bewusst zu sein, was gerade auch körperlich verortet die Emotionen gerade mit einem machen, du siehst schon, da gehört schon noch sehr viel mehr dazu als nur das Stichwort Empathie.
Absolut, ja. Und das Thema Resilienz hast du jetzt ja indirekt auch schon irgendwie damit reingebracht. Wenn ich es mal so auf ein höheres Korn nehmen würde, dann habe ich das Gefühl, es ist eine Art ganzheitliche Betrachtung der eigenen Person und des Gegenübers, so quasi als wenn ich in so einer Metaperspektive obendrauf gucke, aber gleichzeitig auch den tiefen Blick habe nach dem Motto, ich weiß aber auch, wie es den Menschen geht. Also ich schaue nicht nur von außen und ich empfinde das vielleicht auch mit. Kann man das so ein bisschen umschreiben?
Ja, das kann man sicherlich so umschreiben. Und das ist ja auch so die Herausforderung zunehmend in unseren sehr turbulenten, immer schnelllebigeren und digitalen Zeiten. Und die Frage ist, gelingt uns das noch? Und vor allem auch den Führungskräften in Form von hybriden Teams zu leiten. Also wenn man sieht, was seit 2020 alles so passiert ist und viele Führungskräfte ja dann doch zum Teil auch jetzt nicht überfordert, aber gefordert sind, sich auf neue Gegebenheiten einzulassen und die Leute dann wirklich mitzunehmen. Und das war ja auch die Herausforderung, sich nur digital zum Beispiel zu begegnen. Da kann man Mimik, Gesicht, gerade wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte, ist ja ein Unterschied, ob ich auf den Bildschirm schaue oder in die Kamera mit rein. Absolut. Und da jetzt gleichzeitig mich zu kontrollieren, weil zur EQ gehört auch dazu, eine Kontrolle über seine Impulse zu haben, die ja manchmal auch auf den sozialen Medien die Leute auch manchmal verlässt, um es mal locker zu formulieren. Ja. Aber das eben gerade diese Mischung aus Präsenz, digital, sich selbst zu kontrollieren, seine Emotionen, wie geht's einem eigentlich selber gerade, wie geht's jetzt auch noch dem anderen und dann noch seine Rolle zu erfüllen, und zwar die verschiedensten Rollen, die wir mittlerweile haben, das erfordert eben ganz stark diesen Blick von oben, tatsächlich so, wie du ihn beschrieben hast, ja.
Und es klingt total komplex, ja. Jetzt hast du da ganz viele Dinge aneinandergereiht und das noch. Jetzt habe ich sicherlich, spreche ich da einigen auch aus der Seele, die das jetzt auch so ein bisschen wahrgenommen haben. Das ist ja eine riesen Herausforderung für Führungskräfte. Mhm. Und wenn es dann auf der anderen Seite ja oft heißt, das Thema spielt für uns eine große Rolle, geht damit ja die Frage einher, kann ich das jetzt lernen? Also wachse ich da rein? Oder muss ich so eine gewisse Grundvoraussetzung schon mitbringen? Sag ja, dann ist es zumindest steigerbar, optimierbar. Mhm. Wie siehst du das?
Also grundsätzlich kann man einmal den EQ bei sich selber messen. Er ist auch trainierbar, erlernbar, bedingt. Denn natürlich kulturelle Gegebenheiten, gesellschaftliche, soziale Umfeld, wie wurdest du sicherlich geboren, erzogen, wie bist du grundsätzlich ausgestattet, erleichtern das Ganze, also so, dass es wirklich entwickelbar ist. Oder auch, dass man sagt, na, bestimmte Teilbereiche dieser 5 Bereiche des EQs sind auch nur teilweise wirklich gut ausgeprägt. Ich sage dann immer, bei den Keynotes oder so sind zufälligerweise Psychopathen unter uns. Es ist immer ganz interessant, wenn dann nach links und rechts geguckt wird. Die haben ja nachweislich eben das Empathiefeld nicht gerade stark ausgeprägt, aber du merkst es ihnen ja gar nicht an. Also es ist ja auch immer so die Frage, merkst du es dem Gegenüber tatsächlich an, wie es dem geht? Also kann man so tief überhaupt eintauchen? Die sind ja zum Teil extrem charismatisch. Und man kann das natürlich dann auch zwar erlernen, dass du dem anderen den Eindruck vermittelst, du wärst so, du wärst empathisch oder hast einen hohen EQ. Ich denke, der größte Hebelsatz, weil du gesagt hast, es ist ein sehr komplexes Thema. Ja, ist es auf jeden Fall zunehmend wichtig und heißt ja nicht umsonst, 90% hängt vom EQ ab, ob eine Führungskraft erfolgreich ist oder ob jemand wirklich in der Kraft ist, seine Potenziale wirklich auch abzurufen. Es ist, glaube ich, aktuell oder in den letzten Jahren, was wir halt beobachten, das Feld, der Bereich der Selbstregulierung, der Stressregulierung, das Feld, wo du am meisten für dich selbst in der Selbstführungskompetenz tun kannst, um zu sagen, und da verhält es sich wie mit dem berühmten Flugzeug, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, schnallt er das Ding als erstes rum und dann kannst du dich um die anderen kümmern. Es ist immer wichtig, bei sich anzufangen, bevor du in den Blick nach außen gehst, also wirklich diese Innenschau zu machen und dir zu überlegen, wo ziehst du die Kraft her? Bist du bei deinem Potenzial? Bist du bei deinem Stärkeprofil? Was tust du für dich wirklich, um Zeit für dich zu nehmen, um auch wieder Energie zu bekommen? Und das ist zunehmend wichtig. Und da kann man sehr, sehr, sehr viel machen. Und auch wenn es nicht schon die Werte ganz, ganz schlecht sind oder jemand sich im Burnout befindet, kann man präventiv wahnsinnig viel machen und natürlich auch relativ schnell Erfolge erzielen. Aber auch beim Thema Selbstwahrnehmung. Das kennst du vielleicht, wenn jemand sagt, ich spüre mich schon gar nicht mehr selber. Es gibt einfach auch Menschen, je nach Verhaltenstyp, die sind so im Außen gerichtet, was andere über sie sagen, anderen zu helfen, dass die sich ein Stück weit auch in den letzten Jahren selbst verloren haben. Also es ist extrem individuell.
Jetzt haben wir in großen Unternehmen, du hast ja Führungskräfte schon angesprochen, auch oftmals eine HR-Abteilung.
Ja.
Inwieweit ist denn das Thema emotionale Intelligenz überhaupt da schon länger, ich will sagen bekannt, ja, aber ein relevanter Faktor, den man vielleicht auch in irgendeiner Art von Verfahren dann prüft, checkt, ne? Also nach dem Motto Potenzialentwicklung, sind denn Führungskräfte in der Lage heute in der Masse überhaupt emotionale Intelligenz zu kennen und entsprechend vielleicht auch Verfahren oder Tests dann durchzuführen?
Also ich kann jetzt nur nach meinen bisherigen Erfahrungswerten berichten. Es ist vielen nicht bewusst. Der eine oder andere kennt den Begriff, aber nur wenn einem natürlich was bewusst ist, kann ich mich auch darauf fokussieren, darauf achten. Mhm. Und in HR-Abteilungen, es kommt auch immer darauf an, mit welchem wissenschaftlichen Hintergrund jetzt in der HR-Abteilung auch gearbeitet wird oder Psychologen auch eben wirken. Die sind natürlich mit ihren Big Fives und anderen Themen auch überzeugt, dass, dass die richtigen Parameter dann sind, was sicherlich auch jetzt nicht verkehrt ist. Aber man muss manchmal schon auch Überzeugungsarbeit leisten, dass man mit bestimmten Analyseverfahren reingeht, um das auch offensichtlich zu machen, dass jemand wirklich auch was in der Hand hat. Denn es ist ein Riesenunterschied, ob du von deinem Gefühl sprichst, ob du vermutest, glaubst oder von der Außenwirkung her jemanden beobachtest und da ein Urteil drüber fällst oder Bewertungen stattfinden lässt oder ob derjenige wirklich selber die Chance hat, auch in die Selbstreflexion auch mit reinzugehen und auch eine Auswertung in der Hand zu haben über mehrere Seiten, um dann mit ihm das durchzugehen. Also sprich, die Führungskräfte selbst sind sehr offen. Die HR-Abteilungen muss man manchmal davon überzeugen.
Ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der eine oder die andere unserer HörerInnen begeistert sagt, oh ja, genau das habe ich ja auch immer gesagt, das brauchen wir bei uns viel stärker im Unternehmen. Welche Tipps hättest du jetzt abschließend noch, um ja HR zu befähigen, das ins Unternehmen stärker hineinzutragen? Was muss da passieren?
Ja, ich glaube, Sie müssen es am eigenen Leib in Anführungsstrichen spüren, dass das ein zuverlässiges Tool zum Beispiel ist, also dass sie wirklich auch interne Empfehlungen aussprechen können. Und natürlich gibt es da Musterberichte, wo man sich das mal durchlesen kann, aber ist am besten, es selbst für sich mal auszuprobieren und oder wenn man vielleicht schon eine Führungskraft hat, die dafür sehr offen ist, mit dem so ein Pilotprojekt auch mal durchzuführen. Also es gibt selbstverständlich auch Beweise, Studien, Nachweise, dass das Ganze auch auf jeden Fall valide ist und auch nachweislich psychologisch richtig aufgesetzt ist. Also diese Themen brauchen die HR-Abteilungen, um mit einem guten Gewissen da reinzugehen und auch natürlich Gespräche, um auch mal aufzuzeigen, dass es durchaus auch möglich ist, generell für dieses Thema auch mal die Leute zu sensibilisieren, um ihnen mal die Bereiche zu zeigen und auch Coaching-Ansätze aufzuzeigen, wie jemand bei sich selber vielleicht mal und auch sich gegenseitig ein Feedback gebend über diese fünf Bereiche sich hineinfühlen kann und sich bestimmte Fragen stellen kann, um ein Gefühl oder eine Prognose abzugeben, wie wohl der eigene EQ oder von jemand anders aussieht. Fakt ist, man wundert sich manchmal, warum jemand, der Talent hat, der eigentlich auch vielleicht schon richtig gut in der Performance war, warum plötzlich einbrüchig zu sehen sind oder eine in Teams eine verstärkte Fluktuation herrscht. Dann kann ich einfach total diese so Tools empfehlen, um da Klarheit drüber sich zu verschaffen, weil man sonst echt extrem Gefahr läuft, bei der falschen Stelle zum Schulen und zum Coachen anzufangen. Und deswegen ist rentiert sich auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen und das mal für sich zu testen.
Jetzt hake ich trotzdem Zeit hin oder her, weil es mich einfach total interessiert, hake ich nochmal nach oder frage nochmal kritisch nach. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass gerade im HR Menschen sind, die sagen, oh, wenn ich da jetzt an unsere Chefebene denke, ja, CEO und Co. Und wir kommen jetzt aus HR heraus mit dem Thema emotionale Intelligenz an, über Gefühle und du musst über dich nachdenken. Da könnte ich mir vorstellen, dass die einen oder anderen sagen, oh, wir brauchen natürlich, um sowas im Unternehmen einzuführen, erstmal eine ganzheitliche Linie, auch im Management. Aber sind denn vor allem C-Level-Verantwortliche heute schon offen, um diese Art von Diskussion zu führen über Emotionen und Gefühle? Das würde mich echt noch interessieren.
Also du wirst lachen, es sind so viele, wirklich, jetzt sage ich mal, Männer auch offen dafür. Es ist echt immer wieder erstaunlich, die sich damit auch zum Teil auseinandersetzen oder Aha-Erlebnisse haben, wenn man da mal aufzeigt, was sich dahinter verbirgt. Und den letzten catchst du mit dem Thema Performance und Leistung. Mhm. Weil man wirklich sagt, wenn sie darüber rätseln, warum Performer oder Leistungsträger plötzlich Einbrüche haben oder Fluktuation herrscht, wirklich Kosten entstehen, ihnen die Zeit wegläuft, sie die vielleicht auch Ziele nicht erfüllen, oder sie merken, dass sich die Leute nicht mit der Firma identifizieren. In Change-Prozessen ist es sehr stark ja auch zu beobachten, was immer viel zu schnell auch vollzogen wird. Dann ist es etwas, wo ich über Emotionen oder Gefühle in dem Sinne gar nicht tatsächlich sprechen brauche, sondern dass ich sage, ich habe hier ein Tool, wo ich Transparenz bekomme. Wie kann ich der Person helfen, wieder in die Stärke zu kommen, Leistung zu erbringen, aber auch eine hohe Zufriedenheit, so dass jemand wirklich auch sehr, sehr gut arbeitet und langfristig dem Unternehmen auch gesundheitlich, auch körperlich gesundheitlich erhalten bleibt. Und da kriegst du dann tatsächlich alle.
Klasse. Finde ich super. Nicole, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Bin sehr gespannt, wie das Thema verfängt, wie wir auch hinterher über auf LinkedIn drüber diskutieren werden. Schön, dass du da warst.
Ich danke
Alles Gute
dir.
Für dich und für das tolle Thema.
Ja, vielen Dank und hat mich sehr gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.